So, der Fabi hat mit mir gemeckert letzte Woche. Ich würde euch immer in den Predigten erstmal in die Irre führen. Jetzt habe ich die ganze Woche überlegt, wie machst du das diesmal anders? Ich kann nicht anders. Ja, ich kann nicht anders. Nein, ich will euch nicht in die Irre führen, aber ich will euch aufmerksam machen auf eine Person in der Bibel. Und man muss wirklich sagen, also wenn man diese Person einladen würde zu uns und man würde sagen, du, wir haben hier ein wichtiges Thema, halt du dazu mal eine Predigt, du bist da die prädestinierte Person, dann würde die Überschrift des Wochenendes oder des Tages, des Vortrages halten, Leben in der Dauerkrise. Stell dir vor, du bist auf die Welt gekommen und du gehst ganz optimistisch in das Leben hinein und irgendwann merkst du, du bist irgendwie immer ein bisschen zu kurz gekommen, immer ein bisschen schlechter als die anderen. Du bist nicht ganz so hübsch. Du bist vielleicht nicht ganz so klug. Und dann hast du auch noch eine Schwester, eine hübsche Schwester, die ist richtig gut aussehend. Alle Welt sagt, du siehst gut aus. Und von dir sagt die Bibel nur, sie hatte einen lieben Blick. Und da sind sich die Übersetzer noch nicht mal einig. Manche sagen, sie hatte einen trüben Blick. Man könnte das auch so übersetzen. Stell dir das vor, deine Schwester, die Rahel, die sieht gut aus, die ist hübsch. Und da kommt dieser Jakob ins Dorf, alle sagen, oh, so ein toller Typ. Alle sind verknallt in den. Alle finden den toll. Nicht so ein Tölpel, so ein Bauer wie all die anderen, die da sind, sondern so ein gut aussehender, so ein besonderer Mann. Und alle wollen ihn haben. Und es ist klar, er verliebt sich in deine Schwester. Er kann sich gar nicht in dich verlieben, weil Luther hat das sogar übersetzt, sie hat ein hässliches Gesicht. Ein blödes Gesicht, sagt Luther. Du merkst, alles läuft an dir vorbei, das ganze Leben. Das, was wirklich spannend und toll ist, das ist für die anderen reserviert. Nicht für dich und dein Leben. In deinem Leben, in dem von Lea, ist alles irgendwie so trostlos. Alles irgendwie so normal. Da passiert nichts Besonderes. Man hat irgendwie das Gefühl, das richtig Schöne, das trifft immer die anderen. Gibt es so Menschen, ne? Auch unter uns. Ich kenne jemanden, der ist mit seinem Zwillingsbruder aufgewachsen und er hat mir erzählt, dass er immer Schwierigkeiten hatte, in der Schule so 3-4 Blätter zusammenzubekommen und sein Bruder wollte nicht aufhören zu schreiben. Dem fiel immer alles so zu. Wie guckst du dann auf sowas? Wie kommst du damit klar? Ich weiß gar nicht, wie es für Lea so war. Rahel war schön. Sie hat ein blödes Gesicht. Aber ihr Vater, der war clever. Und der hat es hinbekommen, sie mit dem Jakob zu verheiraten. Also Jakob wollte natürlich erst Rahel, arbeitete 7 Jahre dafür, damit er Rahel heiraten darf. Ja, und dann kriegt er bei der Hochzeit diese hässliche Braut untergeschoben. Und am nächsten Morgen, also ich frage mich, warum erst am nächsten Morgen, für alle treuen Adventis, der war wahrscheinlich blau wie irgendwas am Abend seiner Hochzeit, der war voll trunken, dass er nicht gemerkt hat, dass er mit der Hässlichen da im Bett lag. Und am nächsten Morgen schreit er vermutlich, sieht plötzlich das Gesicht von dieser Frau und sagt, oh, und geht zu dem Vater und sagt, wie konntest du mir das antun, mir diese Braut unterzuschieben? Für Jakob ging das einigermaßen glimpflich aus. Laban, der Vater, sagte, okay, du kannst die andere auch haben, darfst in einer Woche heiraten, nimm die gleich auch noch, aber du musst mir noch weitere 7 Jahre dienen. Und Jakob hat sich darauf eingelassen. Und dann leben die so zusammen. Geiles Patchwork, oder? Guter Start in ein schönes Leben, in eine Zeit, zu einer Ehe. So kann man doch schön reinstarten, oder? Und dann schreibt die Bibel Folgendes. Wir lesen aus 1. Mose 29. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben, seht, ein Sohn. Denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea einen zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde, darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Sohn Simeon Erhörung. Und sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagt sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Da haben wir den Juda. Was ist das für eine Frau? Also aus aufgeklärter mitteleuropäischer Sicht, wie kann man so drauf sein? Sein Schicksal, Ergebnis, etwas. Wahrscheinlich war sie schon so demotiviert durch all das, was in ihrem Leben passiert war, dass sie sagt, naja, ich habe eh nichts Gutes verdient. Und irgendwie, naja, und sie hofft. Am Donnerstag im Hauskreis haben wir überlegt, welche positiven Eigenschaften könnte man ihr zuschreiben. Man könnte sagen, ja, sie ist hoffnungsvoll. Sie wünscht sich, dass ihr Mann sie irgendwann endlich liebt. Kennen wir auch aus der Praxis, ne? So gibt Leute, Männer, Frauen, die denken, naja, wenn ein Kind kommt, dann wird das mit der Ehe gut. Und jeder weiß, dass das Quatsch ist. Aber sie hofft jedes Mal. Und die Geschichte zeigt, es ändert sich nicht wirklich was. Wir können das Ende hier schon vorwegnehmen. Sie wird nie die besonders Geliebte sein von ihrem Mann. Das ändert sich auch nicht. Sogar der große Josef, von dem es Musicals gibt inzwischen, der Sohn, der ist dann mal irgendwann von Rahel, nicht von Lea. Hoffnung, eine hoffnungsvolle, so als aufgeschobene Enttäuschung. Was ein Leben, als Dauerkrise. Naiv, haben wir überlegt. Vielleicht ist sie einfach nur naiv, dümmlich, ungebildet vielleicht. Hässlicher sowieso. Wie gehen wir um mit so Lebenskrisen? Wie gehen wir um mit Phasen, wo es nicht läuft, vor allem wenn die länger sind? Wie handeln wir das so, wenn die Beziehung nicht läuft, wenn das mit den Kindern nicht klappt, wenn es in der Schule nicht funktioniert? Wenn sich nie jemand in mich verliebt, alle anderen sind verliebt, nur mich liebt keiner. Wie gehen wir mit Krisen um, die nicht aufhören? Wir alle kennen das. Wir alle haben Krisen in unserem Leben. Wir alle haben Momente, wo es nicht so läuft, wie man das gern hätte. Und ist Lea uns da ein Vorbild? Irgendwie vergräbt sie sich doch in ihr Schicksal, und bleibt sie in ihrem Schicksal verhaftet, wie das die meisten Menschen tun. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die ich wirklich spannend finde, als ich darüber gelesen habe, dass Psychologen sagen, im Grunde genommen gehen Menschen mit ihren Krisen immer in diesen drei Schritten um. Grundsätzlich haben wir die Tendenz, dass wir Probleme persönlich nehmen. Wir nehmen die Dinge, die dann passieren, die anfallen, die passieren, die auf uns hereinbrechen, wir nehmen sie persönlich. Das beste Beispiel ist immer das, wenn irgendwann ein Mann seine Frau in der Midlife-Crisis verlässt und die Frau denkt, oh, ich bin eben alt und nicht mehr schön genug. Sie bezieht es auf sich. Ich meine, das ist natürlich auch so ein typisches Frauending so ein bisschen, ne? Das ist noch das Problem, was ihr, das ist noch persönlich hoch zwei. Dass ihr denkt, all das, was passiert, naja, da bin ich auch irgendwie dran mit Schuld. Wobei es häufig gar nicht so ist. Sachen passieren im Leben. Dinge laufen nicht so, wie wir sie uns wünschen. Und deshalb heißt es noch lange nicht, dass das was mit uns zu tun hat. Männer machen es anders. Männer machen oft so, ja, warum muss gerade mir das passieren? Ich bin doch so ein toller Typ. Warum gerade mir? Allen anderen geht es doch gut. Ich bin der Einzige, dem es schlecht geht. Ich kann mich gut erinnern, 2008, als die Finanzkrise war, wie viele Kunden mich angerufen haben in meinem Büro, warum ist gerade mein Depot jetzt runtergegangen? Und es war für die wenigsten ein Trost, ich gesagt, glauben Sie mir, bei allen anderen auch. Wie viele Gespräche ich geführt habe, wo die Leute dachten, ach, nur mir ist das passiert. Unglücke passieren. Ungerechtigkeit passiert. Die Tage mit einem jungen Familienangehörigen gesprochen, beim Joggen. Also erst mit Roller und ich gejoggt und dann habe ich versucht zu erklären, dass du musst damit leben, dass es auch Ungerechtigkeiten gibt in der Welt und es nutzt nicht, sich immer dagegen aufzunehmen. Und das muss man nicht persönlich nehmen. Und was es auch nie ist, um sich greifend. Sonst kontrolliere ich die Stifte immer, nicht den anderen. Um sich greifend. Wir haben dann auch immer so das Gefühl, oh, jetzt geht alles schief. Oder 2017, das war echt ein blödes Jahr. Da ging auch wirklich alles schief. Da hat ja wirklich gar nichts funktioniert. Wir haben so die Tendenz, wenn irgendwas passiert, dann ist gleich alles schlecht. Auf der Arbeit lässt irgendeiner eine Bemerkung fallen, die vielleicht noch nicht mal persönlich gemeint ist, aber die beziehe ich auf mich und plötzlich sind alle Kollegen kacke. Oder ich lasse irgendein dummes Wort fallen, meinem Mann gegenüber oder meiner Frau, und plötzlich ist alles kacke. Plötzlich ist nichts mehr gut und nichts mehr schön. Ein typisches Phänomen, wie wir mit den Dingen umgehen. Oder irgendwas läuft mit den Kindern nicht so richtig und plötzlich sind meine Kinder doof. Es greift dann so um sich, das Negative. Es wird so verallgemeinert. Und das Letzte, was noch dazu kommt, und der nächste Schritt ist dann auch noch, dass es dauerhaft ist. Ich kann mich sehr gut erinnern an ein Telefonat mit einem Kunden, der dann sagte, oh, jetzt ist mein Geld verloren gegangen. Es war ja nicht weg. Ja. Nur für das, was er da angelegt hätte, hätte er in dem Moment in der Krise weniger bekommen. Und dann habe ich gesagt, warte doch einfach ab, warte ein paar Jahre und es wird wieder hochgehen. So wie es. Nein, nie wieder. Die Kurse werden nie wieder steigen. Jetzt im Moment läuft es gut. Jetzt denken wieder alle, die Kurse werden nie wieder runtergehen. Die werden auch wieder runtergehen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Es geht mal hoch und es geht mal runter. Nichts von dem, was gerade sich abspielt, ist von ewiger Dauer. Nichts. Vor allem nichts von dem, was negativ ist. Aber irgendwie verkriechen wir uns immer da rein. Und dann ist das Leben, was irgendwann mal so groß wird, wird immer kleiner, weil wir es kleiner drehen. Und am Ende sind wir ganz klein und allein. Heute darf man ja wieder deutsche Musik hören. Das war so in den 90ern nicht so toll und dann auch in den 80ern war das, Ende der 80er war es überhaupt nicht in. Aber ich habe damals einen deutschen Sänger gern gehört. Ende der 80er Jahre. Und der hat in einem Lied gesungen, das heißt, du wirst kleiner, wenn du weinst. Ich fand das Lied sehr hart. Und er schreibt darüber, dass jemand so mit in dem Mitleid sich vergräbt und dass selbst Menschen, die mit demjenigen dann sprechen, letztes Mitleid wie welke Blätter in eiskalten Händen zerreiben, so hat er es geschrieben. Und dass er die Frage stellt, warum hast du deinen Korridor vermint? Ich habe das damals nicht verstanden, was das bedeutet. Warum hast du deinen Korridor vermint? Und das ist das, was Menschen oft in der Krise machen. Sie verminen ihren Korridor. Du kommst an sie überhaupt gar nicht mehr dran, ohne auf eine Mine zu treten. Egal, was du sagst, was du tust, irgendwann explodiert was. Ich habe Menschen kennengelernt, die genau so drauf sind. Und ich habe gelernt, was bedeutet, warum hast du deinen Korridor vermint? Wenn wir nichts übrig lassen, dann sind wir irgendwann mal ganz klein. Als hätte Gott jemals gesagt, alles wird gut und nie passieren irgendwelche Probleme. In Johannes 16 sagt Gott, Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch alle in Sicherheit bringen und mich allein lassen, aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Und den Text, den zweiten Teil, lassen wir mal bitte stehen, den lassen wir gern immer so als Überschrift leuchten. Den reißen wir gern aus dem Zusammenhang und mit dem machen wir uns Mut. Wir sagen, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt und dass alles gut ist. Aber wann hat Jesus das gesagt? In seiner schwersten Stunde, dann, wo er wusste, jetzt ist er nämlich komplett allein. Gehen wir noch einen zurück. Ja, ihr sollt wissen, die Zeit wird kommen. Und sie ist schon da. Ja, du sollst wissen, die Zeit wird kommen und sie ist auch schon da. Da wirst du dich in Sicherheit bringen wollen. Und was ich ganz spannend finde, da können wir heute nicht drauf eingehen, aber macht das vielleicht mal im Hauskreis. Fragt euch mal darüber, dass Jesus sagt, auch dann, du wirst mich allein lassen. Ihr werdet euch in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Jesus impliziert sogar, und das macht er nicht nur bei den Jüngern, sondern auch bei dir. Er weiß, dass du ihn verlassen wirst. Dass du nicht bei ihm bleibst. Krise kommt. Lass uns noch mal Lea anschauen. Lass mal schauen, wer sie war. Mach den Text mal bitte noch mal in 1. Mose, bitte. Also Vers 31 ist doch schon mal ein Traum, oder? Als hätte Gott Humor. Als hätte Gott Spaß an der ganzen Sache. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Ich habe als Kind immer die Sorge gehabt, dass mein Vater nicht die Ungerechtigkeit in unserer Familie sieht. Dass er nicht sieht, wie ich benachteiligt werde als kleiner Junge, kennt ihr, oder? Wie man so als Kind immer benachteiligt wird im Gegensatz zu seinen Schwestern. Ich hatte immer so den Eindruck, er sieht das nicht. Und je älter ich wurde, desto genauer habe ich gesehen, dass mein Vater alles gesehen hat und alles wahrgenommen hat und natürlich ein Gefühl für Gerechtigkeit hatte, die nur vielleicht im Zweifelsfall nicht immer meine Gerechtigkeit war. Gott sah Lea und er schenkte ihr Kinder. Und Lea lobte Gott. Bei jedem Sohn, und sie gab ihre Hoffnung nicht auf, bei jedem Sohn steht, und sie lobte Gott dafür, dass sie noch einen Sohn bekam. Und jetzt könnte man denken, naja, das lag daran, dass sie eben nochmal die Chance gesehen hat. Das ist einfach, es hört eh nicht auf. Es ist jedes Mal um 12. Komm, wir wissen, es brummt. Komm, Frank. Ich warte auf dich, weil alle anderen gucken auch. Also ab und zu brummen mal hier die Heizkörper, warum immer. Wir wissen noch nicht warum, aber stört euch einfach nicht dran. Auch beim vierten Sohn. Vielleicht hatte sie die Hoffnung schon aufgegeben, dass Jakob sie doch lieben wird. Aber auch da hörte sie nicht auf, den Herrn zu loben. Und sie nannte Juda Lobpreis. So nannte sie ihren Sohn. Trotz allem. Was war Lea für eine Person? Was hatte sie für eine Chance? Aber sie hat sich in diese Ehe begeben. Ich weiß nicht, ob sie die Chance gehabt hätte, sich zu weigern, in diese Ehe überhaupt reinzugehen. Aber sie hat sie einfach genommen und das Beste daraus gemacht. Und ihre erste Beziehung, wie man das vielleicht hier sehen könnte, und manche haben gesagt am Donnerstag bei uns im Hauskreis, naja, sie war irgendwie so ein abhängiges, kleines Mädchen. weil es auf den ersten Blick so aussah, als wäre sie abhängig von Jakob gewesen und der Liebe zu Jakob. Aber der Text zeigt eindeutig, dass sie nicht abhängig war von Jakob. Ja, sie war eine Abhängige, aber sie war abhängig von Gott. Ich glaube, dass sie anders gedacht hat, dass sie gedacht hat, wie wir es in 2. Korinther finden. In 2. Korinther 4, Vers 8, da steht, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Ja, die Dinge laufen nicht immer, wie wir es wollen. Aber wir werden zu Boden geschlagen, ja. Aber bei Gott finden wir Zuflucht und wir kommen nicht um. Oder im Psalm 112, Vers 6 bis 8 steht, nichts wird ihn zu Fall bringen, ein solcher Mensch wird nie vergessen werden. Er fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten, sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Mir geht es nicht darum zu sagen, naja, komm, das wird schon. Und mach mal irgendwie weiter. Und irgendwann, wenn der liebe Gott kommt, dann wird alles gut. Ich glaube, zumindest mir macht Lea Mut, dass es darum geht, jetzt glücklich zu sein. Und jetzt glücklich zu sein, weil wir das nehmen aus Gottes Hand, was er uns gibt. Und dass wir nicht unsere Welt klein machen. Dass wir nicht anfangen, immer über das zu weinen, was wir nicht haben. Sondern das zu sehen, was Gott uns gibt. Und dann nach oben schauen und zu sehen, wie groß die Welt wird. Wenn wir sehen, was Gott uns alles gibt. Und sich runterziehen lassen, sondern dass wir uns aufrichten und dass wir mutig sind und durch diese Welt schreiten und wissen, Gott hat alles gut gemacht und er ist an meiner Seite. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die den Krisen aufrecht begegnen, dass wir Menschen sind, die sagen, ja, es trifft auch mich, so wie allen anderen auch. Aber dass wir vielleicht sagen, ja, aber ich habe etwas, was mich hält. Zu jeder Zeit, egal in welchem Moment. Und das macht mich stark. Nicht das, was andere sagen, sondern was Gott mir gibt. Für diesen Mut, für diese Kraft möchte ich beten, dass du sie hast, dass du sie bekommst. Und dazu bitte ich dich aufzustehen. Herr Jesus, wie viel Gnade hast du mit uns? Wie viel ist dir möglich zu ertragen mit uns? Wie viel kannst du dir noch anschauen von dem, was wir so fabrizieren? Herr, es scheint unermesslich zu sein. Du sagst sogar, dass du damit rechnest, dass wir dich allein lassen und dass du trotzdem alles bereitet hast. Du warnst uns vor der Stunde, Herr, und dafür hab Dank. Du warnst uns davor, dass der Moment kommt, an dem es uns auch nicht gut geht. Großer Gott, du kannst in jedes Herz hier schauen. Jedem, der in diesem Raum ist und zu dir aufschaut. Und Herr, so manchen geht es gerade richtig gut. Aber so manchen ist das Herz schwer. Hilf uns, dass wir unsere Korridore nicht verminen. Hilf uns, dass wir uns in unserem Mitleid nicht vergraben. Hilf uns, dass wir aufrecht bleiben und wissen, du kennst das. Hilf uns, dass wir aufrecht bleiben und daran glauben, dass du alles überwunden hast. Dass du alles gibst, alles nimmst und alles gibst und alles nimmst und alles gibst. Lass uns das wirklich glauben. Herr, ich bitte dich für jede Seele hier im Raum, dass sie begreift, dass du die Stärke bist. In jedem Moment und für alle Ewigkeit. Amen.